Fondsgedanken. Der Podcast zum Thema Investmentfonds.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Podcast Vorgedanken. Titel der heutigen Folge lautet Themenfonds erneuerbare Energien. Erst kommen die Schmerzen und dann das Geld. Mein Gast für die heutige Folge ist Dr. Malte Kirchner. Er ist Head of German Speaking Europe beim Asset Manager DNB Asset Management. Hallo Malte.
Hallo Paul. Herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, Malte, Smart Clean Energy galt ja an den Kapitalmärkten in den vergangenen Jahren als renditeträchtiges Zauberwort. Nach fast fünfjähriger Seitwärtsbewegung brachen die Kurse vieler Indizes, beispielsweise im S&P Global Clean Energy Index, nach oben aus und konnten sich zwischen 2019 und 2021 nicht selten verdoppeln bis verdreifachen. In den letzten Monaten im letzten Jahr sah es anders aus. Da ging es bergab Richtung Süden mit Blick in den Rückspiegel. Was sind denn die Gründe für diesen gewaltigen Abverkauf gewesen? Die hohen Zinsen, die geringe Nachfrage an nachhaltigen Produkten, schlechtes operatives Handeln der Unternehmen oder vielleicht eine Mischung aus allem?
Ja, sehr gute Frage, die wir natürlich auch mit unseren Kunden immer diskutieren. Und wir sehen hier eine klassische Konsolidierung des Sektors durch den Abverkauf, gerade bei passiven Produkten, passiven Fonds. Und es ist ein typischer Boom-Bust-Zyklus, den wir hier gerade erleben. Du sprachst es an, rasch steigende Zinssätze. Das ist in der Tat etwas, was generell eine Herausforderung ist bei dem Bereich erneuerbaren Energien. Die Zinskosten stellen bei erneuerbaren Energien den größten Kostenfaktor dar. Brennstoffe sind hier gleich null an Kosten, aber Finanzierungskosten sind die elementaren Kosten, die hier zu Buche schlagen. Und gerade diesen schnellen Anstieg, den wir bei den Zinssätzen gesehen haben, der wirkt sich vor allem auf die Wirtschaftlichkeit von den Projekten sehr, sehr stark aus. Und wir gehen davon aus, dass es auch eine gewisse Zeit benötigt, damit sich diese Projekte dann an das neue Niveau einfach anpassen. Wichtig ist hierbei aber auch zu betrachten, dass diese höheren Zinssätze nicht im luftleeren Raum auftreten. Auch die Substitute im Bereich der fossilen Energieträger haben natürlich einen Impact durch diese höheren Zinsen. Ein weiteres Problem war gerade nach der Corona oder in der Corona-Zeit, späteren Corona-Zeit, eine Lieferkettenproblematik, die wir hatten, Logistikprobleme, vieles aus dem asiatischen Raum stammenden Vorprodukte konnten nicht geliefert werden. Preise sind hier auch zum Teil sehr stark angezogen, Lager waren leer. Das war sicherlich etwas, was viele Unternehmen neu lernen mussten, hier auch Lagerbestände wieder aufzubauen, ihre Lieferketten zu optimieren, die Abhängigkeiten hier zu reduzieren. Ein weiterer Punkt war sicherlich die Erwartungshaltung vom Markt, vor allem getrieben auch von regulatorischen Rahmenbedingungen, die wir hier gesehen haben, die Erwartungen geweckt haben. Wenn man sich dann die realpolitische Umsetzung anschaut, gewisse Fragezeichen vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch zeigen. Greenwashing war ein weiterer Punkt, der zum Verlust der Glaubwürdigkeit ein wenig geführt hat in der Branche und die Debatte dazu. Also das Momentum hat sicherlich darunter gelitten. Aber fest zu sagen, dass man hier eine geringere Nachfrage nach nachhaltiger Energie sieht, das sehen wir eher nicht. Also gerade im letzten Jahr sind die Investitionen von sauberen Energien stark vor den konventionellen Energien gewesen, haben diese übertroffen, gewinnen weiterhin an Marktanteilen. Wir haben 1,75 Billionen US-Dollar in 2023 in erneuerbare Energien gesehen und 1 Billion US-Dollar in fossile Energieträger, die investiert wurden. Aber auch hier gehört zur Wahrheit, Umsatzwachstum bedeutet nicht zwangsläufig auch Gewinnwachstum und dementsprechend eine Wertschöpfung für die Aktionäre. Damit dies der Fall ist, müssen Unternehmen vor allem gewisse Wettbewerbsvorteile verfügen. Und da denken wir als aktiver Manager, können wir beihelfen.
Die Wichtigkeit von Klimaschutz steht natürlich nicht zur Debatte. Du sprachst es an, na klar, fließt nach wie vor Geld auch in den Ausbau von erneuerbaren Energien. Nichtsdestotrotz, du bist ja auch nah und eng am Vertrieb bei euch im Hause, was man ja schon sagen muss. In den letzten 2, 3 Jahren hatten wir eine Euphorie, wenn es um ESG und um nachhaltige Produkte geht. Aktuell spürt man eher so eine gewisse Übersättigung, Stichwort Greenwashing, du hast es angesprochen. Ist daher deiner Meinung nach noch, selbst wenn die fundamentalen Bewertungen aktuell günstig sind, dadurch, dass eben das Thema nicht mehr so nachgefragt ist, Clean Energy seitens der Investoren, ist daher überhaupt noch eine Trendwende in dem Ausmaß möglich?
Das Ausmaß ist eine schwierige Frage. Trendwende, ja, das denken wir schon. Aktuell sind wir in einer Phase, die jetzt mehr als 3 Jahre sich beinhaltet vom Zyklus her im Reset des Sektors. Hier ist es immer ganz gut, wenn man das mal auch vergleicht mit anderen Zyklen und anderen Branchen und Sektoren. Wenn wir uns die Technologieblase im Jahr 2002 anschauen, dann hat diese 2,5 Jahre gedauert, bis wir hier eine Bodenbildung gesehen haben und eine Recovery an den Märkten. Wie gesagt, wir sind jetzt hier schon mehr wie 3 Jahre mit dabei. Die Kursrückgänge sind in dieser Phase hier stärker als damals zur Dotcom-Blase. Die Dynamik und die Stimmung ist derzeit sehr, sehr schwach. Und das, wie du es beschrieben hast, spiegelt sich vor allem dann auch in den Bewertungsniveaus, in den relativ niedrigen Bewertungsniveaus dann auch wieder. Die Fundamentaldaten, ja, und auch der Zugang zu Fremdkapital, was für die Branche hier sehr wichtig ist, stellt sich unserer Meinung nach aber wesentlich positiver dar. Und vielleicht sind es die kleinen Triggerpoints, wie dann vielleicht gewisse Wahlergebnisse oder sowas, die dazu führen könnten, um hier einfach wieder ein positiveres Momentum in den Markt hineinzubekommen. Die Investitionen in saubere Energien haben in den letzten Jahren, ich habe es eben beschrieben, ich habe die konventionellen Energien übertroffen. Wir glauben nicht, dass das dass einen umgekehrten Effekt haben wird, dass es hier wieder rückläufig wird. Und wir sehen auch, dass gerade die Gesellschaft und die Politik hier das ganze Thema weiter unterstützen und gerade politisch viele Programme aufgelegt wurden, die für Rückenwind sorgen werden. US Inflation Reduction Act ist ein Bereich, EU Green Deal, Repower EU, EU Net Zero, Industrial Act und so weiter und so fort. Also es ist sehr, sehr viel passiert und das Umfeld hat sich, wenn man das vergleicht mit vor Corona, deutlich verbessert, obwohl die Bewertungsniveaus jetzt unter den Bereich der Vor-Corona-Zeit sich beinhalten. Also Trendwende ist hier durchaus gut möglich.
Ja. Trendthema ist es auf jeden Fall auch nicht. Ich glaube, das kann man festhalten. Clean Energy, das sind jetzt kein, es ist keine Eintagsfliege. Da gibt's ganz andere Themen, wo man sagen würde, braucht man die wahrscheinlich eher nicht. Jetzt ist der iShares Clean Energy ETF, würde ich mal sagen, so die Benchmark in dieser thematischen Kategorie. Stellvertretend kann man schon fast sagen für das Thema Clean Energy. Der Fonds ist aus dem, oder der Index, oder in dem Fall der ETF, der Fonds aus dem Hause BlackRock, hat sich ja auch sehr gut entwickelt gehabt. Du sprachst gerade auch die Bewertungsniveaus an. Was waren denn da in dem Zeitraum auch die Gründe vor Corona, warum der Fonds so stark gestiegen ist, wie er da letztendlich gestiegen ist? Ich glaube, wir waren da teilweise irgendwie bei über 200% in wenigen Monaten.
Ja, also es gibt, glaube ich, 3 große Themen, die hier das ganze Thema damals sehr stark supportet haben. Wir hatten eine massive Umlenkung von globalen Kapitalströmen gesehen und angekündigt bekommen, einmal auf monetärer Seite, das gerade, und auch auf fiskalpolitischer Seite, dass hier in der Corona-Zeit viel in dem Bereich angeschoben wurde. Aber auch regulatorisch haben wir viel gesehen, wo der Regulator, der Finanzregulator dafür gesorgt hat, dass dieses Thema immer mehr auf den Radar der Investoren gerückt ist und beispielsweise in der Investorenberatung Einzug erhalten hat mit Pflichtangaben und so weiter. Mit dem Ziel halt CO2-Emissionen zu reduzieren und mit der Notwendigkeit Marktteilnehmer, die das mit hier reingenommen haben. Dann hatten wir realwirtschaftliche Dimensionen, die hier dazu geführt haben, dass wir gewisse kompetitive Kostenvorteile bei erneuerbaren Energien gesehen haben. Die Skaleneffekte haben dazu geführt, dass wir hier die Kosten stark senken konnten. Die Effizienz der erneuerbaren Energien wurden gesteigert und haben dazu geführt, dass sie halt auch unabhängig von Subventionen wettbewerbsfähig waren und sind gegenüber halt fossilen Energieträgern. Und dann, und das war das, was am Ende für diesen Push richtig gesorgt hat, waren es dann gewisse Themen, die eine gewisse Zukunftsfantasie einfach gegeben haben. Ja, Elektrifizierung der Wirtschaft, des Transportwesens, Wasserstoff, Kreislaufwirtschaft und andere Bereiche waren hier sicherlich gewisse Trends, gewisse Hypes, die wir hier gesehen haben, die dann dazu geführt haben, dass gerade in der Corona-Zeit, wo viele Leute auch Zeit hatten, sich mit ihrer Geldanlage zu beschäftigen, dazu geführt haben, dass sehr, sehr viel Geld halt in vor allem passive Produkte allokiert wurde.
Und viele haben sich ordentlich jetzt die Finger verbrannt. Man hat es ja beispielsweise auch bei Krypto gesehen, dass der Kryptowinter, diese lange Seitwärtsphase, könnte das dann jetzt auch bei Clean Energy passieren, dass eben immer einmal charttechnisch, aber auch aus dem Grund, dass natürlich immer wieder Aufschwünge genutzt werden, um dann gegebenenfalls Verluste auszugleichen und die Anteile werden eben dementsprechend verkauft. Besteht da auch das Risiko, dass wir das jetzt auch bei Clean Energy sehen, wie jetzt vielleicht jetzt bei dem ETF oder grundsätzlich beim Markt, bei anderen Indizes, dass wir uns jetzt in so einer langwierigen Seitwärtsbewegung in den nächsten Jahren befinden werden?
Tja, schwierig zu beantworten. Also die Frage, glaube ich, die wir uns stellen müssen, ist, dass die aktuellen Turbulenzen, die wir sehen, sind sie strukturell Natur oder sind die zyklischer Natur? Und wir betrachten die Turbulenzen gerade, was die Energiewende anbetrifft, als eher konjunkturell bedingt. Ja, wir haben im Energiesektor auch Überinvestitionen und da folgen Zeiten von Unterinvestitionen drauf. Das sieht man. Das hat man sehr, sehr gut gesehen, was den Windbereich anbetrifft. Das sehen wir jetzt gerade im Solarbereich, wo wir einen Abverkauf der Lagerbestände gerade sehen. Und diese Zyklen pendeln jedoch, und ich glaube, das widerspricht so ein bisschen an der Seitwärtsbewegung, einem wachsenden Trend. Also ich glaube nicht, dass wir hier eine Seitwärtsbewegung sehen, sondern eher einen steigenden Anstieg unter zyklischen Bedingungen. Die ganzen Subsektoren in diesem Bereich werden in den kommenden Jahren stark wachsen. Wir sehen hier realwirtschaftliches Wachstum einfach getrieben durch die Kostenvorteile, die wir hier sehen, durch die politischen Programme. Und ich meine, schauen wir uns mal eines dieser Programme an. Das Inflation Reduction Act der USA ist das wichtigste Klimaschutzgesetz in der Geschichte der USA. Man möchte hier die Treibhausgase um die 40% sinken lassen bis 2030. Ausgangsbasis ist hier das Jahr 2005. Und das will man schaffen, indem man halt stark investiert. 3,5 Billionen US-Dollar stehen hier für Energieinfrastrukturinvestment zur Verfügung. Und da reden wir nicht nur über Wind- und Solarenergie, da reden wir auch über Wasserstoff, da reden wir über die Bereitstellung von Komponenten von sauberen Energien, wie zum Beispiel Batterien. Und noch viel wichtiger, wir reden auch über die Gewinnung der ganzen Lieferkette, also Gewinnung und Verarbeitung von kritischen Materialien, die wir vor allem eher aus dem asiatischen Raum bisher kennen, eine gewisse Art von Unabhängigkeit. Also sehen wir schon sehr viel Support von der Seite, dass wir es nicht hier mit einer weiteren Seitwärtsbewegung sehen, sondern eher mit ein Wiederanziehen der Kurse.
Jetzt reden wir hier die ganze Zeit über den Fonds von den Kollegen von BlackRock, von iShares. Wie sieht denn euer Portfolio so im Großen und Ganzen aus im Vergleich auch zu dem iShares, zu dem Index? Wie definiert ihr das Universum Clean Energy? Du sprachtest gerade auch die Subsegmente an. Welche Subsegmente sind denn bei euch im großen und Teil im Portfolio vertreten? Ist es dieses Wasserstoff? Ist es eben Solar? Ist es Windräder, neue Energien etc., dass wir davon mal so einen Überblick bekommen, für welche Bereiche ihr da richtig bullisch seid und wie ihr aufgestellt seid.
Ja, also wir haben der DNB Renewable Energy Fonds oder die Strategie, dabei handelt es sich, was ich hier vertreten darf, dabei handelt es sich um einen global angelegten Aktienfonds mit dem Fokus auf die Verbesserung der Umwelt und des Klimas, wovon ein spezieller Schwerpunkt halt der Bereich erneuerbare Energien ist, aber auch das Thema Energie, Ressourceneffizienz sowie Elektrifizierung und Energiespeicherung werden bei uns mit abgedeckt. Das Thema erneuerbare Energien hat hier sicherlich eine starke Korrelation zu den von dir eben genannten ETF und auch gewisse Deckungsgleichheit in dem Bereich. Unser Ansatz ist aber wesentlich oder versucht wesentlich breiter aufgestellt zu sein. Wir wollen hier in der Tat auch die Wertschöpfungskette versuchen, viel, viel tiefer mit abzudenken. Das heißt, das eine oder andere Produkt, oder das eine oder andere Unternehmen, was auf dem ersten Blick gar nicht unbedingt sehr nachhaltig aussieht, aber wichtig ist, um nachhaltige Produkte hier zu erstellen und auch Dienstleistungen zu erstellen, versuchen wir hiermit zu inkludieren. Also Thema Baustoffe, Thema chemische Vorprodukte sind etwas, das wir uns hier anschauen. Das heißt, unser Universum, ca. 3000 Unternehmen, die wir uns anschauen, und wir versuchen hier typischerweise dann am Ende 40 bis 60 Positionen für unser Portfolio rauszubekommen, versuchen das sehr stark zu konzentrieren, gehen hier auch wirklich starke Engagements in Unternehmen ein. Unsere Top 15 Bestände haben 67% des Gesamtportfolios, und ich glaube, der größte Unterschied ist zu den klassischen Index- und ETF-Produkten ist, dass wir versuchen, hier eine gewisse Faktorneutralität aufzustellen. Wir haben hier einen klassischen Growth-Markt, in dem wir uns bewegen, einen klassischen Markt, der auch eher Small-Mid-Cap getrieben ist, und wir versuchen hier eine gewisse Neutralität reinzubekommen. Wir versuchen Quality mit reinzumischen, wir versuchen Value mit reinzugeben und dadurch halt eine gewisse Robustheit ins Portfolio reinzubekommen. Es ist uns gerade in der letzten Phase des starken Abverkaufs sehr, sehr gut gelungen, wo wir uns unter gewissen Schwankungen eher seitwärts bewegt haben. Und das Ganze gelingt durch ein sehr, sehr gutes Team, was wir hier an der Hand haben, die auf Basis eines Fundamentalwerte beruhenden Bottom-up-Ansatzes die Aktienauswahl trifft. Und am Ende des Tages auch neben den performancegetriebenen und Risiko- und Robustheit des Portfolios getriebenen Ansätzen auch noch eine grüne Dividende für die Investoren mit rausholen möchte, indem wir uns hier diesem Thema Impact und auch dann Impact-Messung sehr, sehr starken, sehr, sehr viele Ressourcen dafür einfach in die Hand nehmen, um das zu tun. Da wir hier versuchen, recht wenig mit Dogmatik heranzugehen, sondern das ganze Thema versuchen zu erfassen. Wir sind kein Fan von irgendwelchen ESG-Score-Werten, wir sind kein Fan von solchen Messzahlen wie Carbon Footprint oder sowas, was eine Momentaufnahme ist. Für uns ist viel wichtiger die Messung des CO2-Emissionsvermeidungspotenzial, also die sogenannte Avoided Emissions, also das, was ich in der Zukunft an CO2-Emissionen mit dem Produkt, mit der Dienstleistung des Unternehmens vermeiden lassen kann. Und da hat uns das FNG-Label zum sechsten Mal in Folge 3 Sterne für gegeben. Also auch etwas, was wir dann uns, wo wir versuchen, auch mit größter Transparenz das den Kunden einfach mit an die Hand zu geben.
Und welche Subsegmente sind da bei euch hochgewichtet? Wasserstoff hat ja auch ganz gut eingebüßt in letzter Zeit. Ist das etwas, wo du sagen würdest, da ist auf jeden Fall Aufholpotenzial vorhanden? Oder eher Solar, Wind?
Ja, gehen wir auf Wasserstoff ein. Brennstoffzellen, Wasserstoff ist ein Sektor, den wir kaum abdecken. Sind wir nicht so stark von überzeugt. Wir haben sehr steigende Kosten, was das Thema der Herstellung des grünen Wasserstoffs anbetrifft. Wir sehen kein Unternehmen, was eine gewisse Einzigartigkeit hier hat am Markt, um grünen Wasserstoff herzustellen. Es gibt viele Unternehmen, die da sind. Wir schauen uns das an. Wir glauben auch, dass das eine gewisse Zukunft hat in Bezug auf die Transformation der Wirtschaft. Aber es gibt noch zu viele Abhängigkeiten von Subventionen in diesem Bereich. Das einzige Investment, was wir hier haben, ist eine Air Liquide, die ja eher aus der Lagerung und dem Handel von Gasen kommen und hier sehr viel Geld in die Hand nehmen und ein großer Player werden in dem Bereich Wasserstoff. Also da sieht man, dass wir da die Wertschöpfungskette relativ tief hier ansetzen. Also ein Thema, was eher untergewichtet ist. Wir hatten Investments aufgebaut gehabt nach einer starken Korrektur in dem Segment. Das hat sich aber, da haben wir keine großen Performance-Zahlen durchgenerieren können bei dem einen oder anderen Investment, was wir getan haben, und haben das dann eher wieder aus dem Portfolio rausgenommen. Also sind dem Sektor gegenüber eher skeptisch aufgestellt. Windkraft, Solarenergie, ja, sind zwei Sektoren, die wir natürlich stark mit ein oder mit drin haben. Wir haben in der Zeit, wo es starken Korrekturen gab, hier wenig Positionen in dem Bereich gehabt und hatten eher unser Übergewicht im Bereich der breiteren Sektoren der Energieeffizienz. Wir hatten hier ein starkes Übergewicht aufgebaut und das hat für eine sehr starke Robustheit im Fonds und in der Strategie gesorgt. Windenergie sind wir Mitte letzten Jahres angefangen überzugewichten. Da haben wir eine Bodenbildung bei dem Zyklus gesehen. Wir sehen hier einen Rekordauftragseingang in der Branche. Wir sehen eine Verbesserung jetzt der Gewinnspannen. Wir sehen aber auch hier, es ist wichtig, gewisses ja, Stockpicking zu betreiben. Wir haben eine Vestas im Portfolio mit drin, sehr, sehr stark übergewichtet, eine unserer Top-Positionen. Wir hatten keine Exposure gehabt von Siemens Energy, haben hier oder Siemens Gamesa war es ja noch in der Vergangenheit, haben das, wo es die starken Korrekturen dort gab, haben wir ein kleines Exposure dort genommen und dann nach der Kursrallye, die dann angesetzt hatte, nachdem der deutsche Staat gesagt hat, er unterstützt hier, wieder Positionen hier abgegeben. Ja, da sind wir ein Sektor, der auch, was den Bereich der asiatischen Konkurrenz anbetrifft, recht gut gewappnet ist, weil wir gerade bei Windenergie einen starken Servicebereich mit haben müssen, der lokal vor Ort sein muss. Und das können gerade die chinesischen Hersteller nicht tun. Es gibt drei große Player hier am Markt und wir sind von der Vestas hier überzeugt. Im Solarsektor sind wir ein bisschen skeptischer. Das ist ein Markt, der vor allem asiatisch geprägt ist. Den haben wir aktuell noch untergewichtet. Wir gehen davon aus, dass 2024 wir hier die Talsohle sehen werden. Gerade werden die Lagerbestände hier abverkauft. Wechselrichterhersteller wie eine SolarAge oder eine Enphase sind sicherlich Unternehmen, die recht attraktiv sind und wo wir auch stärkere Positionen schon aufgebaut haben. Ja, aber wie gesagt, es wurden jetzt Kapazitäten stillgelegt hier. Wir sehen, wenn wir uns die Frage der Nachfrageelastizität anschauen, sehen wir hier recht gute Bewertungen und gehen davon aus, dass wir jetzt sukzessiv anfangen werden, hier auch Positionen weiter aufzubauen. Batteriespeicher, Batteriematerialien sind bei uns noch untergewichtet. Wir sehen gerade, was den Bereich E-Fahrzeuge anbetrifft, eine sehr, sehr schwache Nachfrage, sodass wir hier eher skeptisch aktuell sind. Interessant ist noch sicherlich der Bereich der Energieerzeugung, der Versorger. Hier fangen wir auch wieder an, Positionen aufzubauen. Gerade das niedrige Zinsniveau hat dazu geführt, dass hier die Projekte und Pipelines heruntergefahren wurden, also von neuen Projekten. Und dass das jetzt wieder ein wenig anzieht. Und wir glauben, dass hier ein Sektor ist, der vor allem eine gewisse Fantasie bei Fusionen und Übernahmen gerade widerspiegelt und hier durch M&A-Aktivitäten gewisse, ja, Kursfantasie einfach bei den Versorgern vorherrscht.
Unterscheidet ihr zwischen Clean Energy und Clean Tech oder zwischen Clean New Energy und Clean Energy? Gibt ja auch Themenfonds, die auf den Markt kommen, die jetzt sagen, sie widmen sich eben nur der Clean Tech, schließen dann Clean Energy aus. Oder gibt man dann den Kindern deiner Meinung nach, wenn ihr jetzt auch die Wettbewerber beobachtet, den Kindern den unterschiedlichen Namen?
Information, Drescher und Sie. Big Points. Haben Sie, wie viele Anleger und Berater derzeit auch, Informationsbedarf rund um das Thema Anleihen und die mit Ihnen verbundenen Handlungsalternativen und Anlageentscheidungen? Sie wohnen im Großraum München und haben am 16. Mai noch nichts vor? Dann melden Sie sich zu unserer Veranstaltung Big Points. Renten ist klar, aber wie? An. Es erwartet Sie die geballte Fachkompetenz von 9 spezialisierten Asset Managern, der Redaktion von Drescher und Sie und der Erfahrungsschatz Ihrer Kollegen. Einfacher kann man sein Wissen über die Assetklasse Renten mit einem Zeitansatz von nur gut 4 Stunden nicht auffrischen. Seien Sie dabei und melden Sie sich jetzt an unter www.dc-bigpoints.de.
Ja, ich glaube, das zweitgenannte könnte ich so ein wenig unterschreiben. Also wir sind hier sehr, sehr breit aufgestellt und investieren hier in der gesamten Wertschöpfungskette. Natürlich haben wir auch, was den Tech-Bereich hier anbetrifft, hier gewisse Überschneidungen. Wenn wir unseren Windpark oder so eine Offshore-Anlage oder so anschauen, da haben wir eben nicht nur die Vestas, die Rotorenblätter herstellt, da haben wir eine Cadillac, die dann auch diese Anlagen auf hoher See transportieren, aufbauen, aber es muss dann auch gemanagt werden, es muss Software dafür geben, die das Ganze dann smart auch in die Netze mit reingeben können, und da gibt es dann auch die anderen Positionen, die wir hier in dem Fonds und in der Strategie mit abdecken, aber es gibt bei uns keine starke Unterscheidung, was das Thema anbetrifft.
Abschließend vielleicht noch die Frage, was würdest du denn sagen, also Clean Energy jetzt mit Blick auf dieses Kalenderjahr, vielleicht jetzt nicht auf alle Anleger übertragbar, aber jetzt antizyklisch eine gute Möglichkeit, oder greift man da gegebenenfalls doch ins fallende Messer, wie man immer so schön sagt?
Also ich kann ja mal wenn ich von unserer Strategie spreche, dann verfügt diese aktuell einen gewissen Preisdiscount, ja, wenn wir uns das historisch anschauen. Obwohl das Portfolio überdurchschnittliche Gewinn und auch überdurchschnittliche Free Cashflow Wachstumswerte auszeichnet oder dadurch gekennzeichnet ist. Wir sehen ein sehr attraktives Momentum, um ehrlich zu sein. Also interessantes Aktienexposure in einem Markt, der wirklich sehr, sehr stark abverkauft wurde. Wir sehen hier günstige Einstiegsmöglichkeiten. Wir haben in der Phase, wo die Märkte so stark überhitzt haben, du hast eben von fast 200% gesprochen in gewisser kurzer Zeit, deutlich hinter diesen Indizes gelegen. Das ist aber auch nicht das, was unsere Kundenklientel möchte, sondern unsere Kundenklientel mag einfach diesen Ansatz, den wir fahren, dass gerade dann, wenn es stürmisch wird am Markt, wenn die Märkte herausgefordert werden, wenn man durch aktives Management Alpha generieren kann, wir sehr, sehr gut und stark sind und sehr, sehr robust sind. Das haben wir jetzt in der Phase extrem stark bewiesen. Wir haben jetzt 3 Jahre nacheinander ein zweistelliges Alpha generieren können, jeweils pro Jahr, und waren wirklich flat in dem Bereich. Wir sind letzten Sommer angefangen, hier mehr Risiko zu nehmen, wieder in diese Pure Plays reinzugehen. Und ich glaube, das signalisiert auch ganz gut, wie wir den Markt hier einfach sehen und wie wir hier, dass wir hier eine gewisse Antizyklichkeit einfach auch sehen und Chancen hier einfach am Markt deutlicher sehen wie Risiken. Viele Sachen sind eingepreist. Wir glauben halt, dass das Ganze halt durch gewisse politische Wahlen auch ein gewisses Momentum bekommen kann, ja, sowohl in die eine Richtung als auch in die andere Richtung, was dann aber eher kurzfristig geprägt ist. Der mittel- bis langfristige Trend ist hier klar gegeben.
Ja, Malte, mit Blick auf die Uhr, was hast du uns denn, wir fragen ja immer unsere Gäste nach einer Literaturempfehlung, was hast du uns denn heute Schönes mitgebracht?
Ja, ich habe eigentlich 2 Bücher dabei. Ich habe eins, das ich wirklich verschlungen habe. Licht aus dem Osten heißt das, von Peter Frankopan. Das ist ein Buch, was geschichtlich sich der Weltgeschichte eigentlich widmet, aus der Perspektive des Ostens. Ein sehr lesenswerter Stoff, sehr interessant. Die zweite Empfehlung, die ich eigentlich habe, ist die Buchreihe von Frank Herbert, Der Wüstenplanet. Und zwar habe ich hier als Jugendlicher damals die Verfilmung in den 80er Jahren davon gesehen, von den ersten 2 Büchern. Und die wurde ja jetzt im Kino nochmals verfilmt. Und das hat mich dazu bewegt, einfach mal die Buchreihe zu lesen. Und also sehr, sehr spannend. Fesselt mich auch.
Ja, Malte. Mir hat es Spaß gemacht. Danke für deine Zeit heute.
Ich habe zu danken, Paul. Herzlichen Dank.
Ja, meine Damen und Herren, schön, dass Sie eingeschaltet haben zum Vorgedanken Podcast. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie den Podcast positiv bewerten, auch an Freunde und Kollegen weiterempfehlen und den Kanal gerne abonnieren. Und ja, wie immer verabschiede ich mich dann hiermit aus dem ABC Tower in Köln mit einem kölschen Tschö.
Fondsgedanken. Der Podcast zum Thema Investmentfonds.